Radio Ravnica, Folge 201. Heute mit den Themen Commander Masters und die Explorer Anthology. Gucken wir uns Commander-Listen an, gucken wir uns das Set an, gucken wir uns an, was auf Arena abgeht. Das mache ich nicht alleine, das mache ich mit dem guten Robin. Robin, an meiner Seite, wie geht's dir?
Hi, ja, mir geht's gut. Wir hatten jetzt einen schönen kleinen Geburtstag gefeiert mit der 200. Folge letzte Woche. Vielen Dank nochmal an alle.
Wenn ihr nicht gesehen habt. Ja. Bitte reingucken.
Mega. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, vielen Dank an alle, die uns was geschickt haben, an alle die lieben Grüße, die ich auf Instagram, die wir auch auf YouTube bekommen haben und sehr, sehr freundlich alles. Aber heute mal wieder eine reguläre Folge Radio Ravnica mit den alltäglichen Chaos, den uns Wizards of the Coast so präsentiert. Aber wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's super. Ich bin gespannt auf die Folge. Ihr wisst schon, nach dem Spoiler ist vor dem Spoiler. Dementsprechend reden wir heute halt über Commander Masters, allem drum dran. Ich freue mich drauf, weil Commander Masters ist ein Set, das die Leute wirklich spaltet. Und ich habe das schon bei Herr der Ringe gesagt und Wizards schafft es immer mehr, die Leute wirklich zu sagen, die einen, die Fanboys sind, sagen, boah, alles super. Und die anderen, die sagen, boah, nee, finde ich ganz schlimm. Und ich bin gespannt, was wir daraus machen.
Genau, und bevor wir daran einsteigen, sind wir gesponsert von Holy, dem Energy Drink bzw. Eistee ohne Bullshit. Ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr das mal Ganze probieren wollt. Also die Szenerie ist ganz einfach. Ihr bekommt ein volles Paket voll mit Pulver. Das mischt ihr einfach mit Wasser an, schüttelt das gut durch und schon habt ihr einen leckeren Eistee oder eben Energy Drink. Und wenn ihr das mal als Alternative probieren wollt zu den regulären Eistee und Energy Drinks, dann könnt ihr gerne mal bei weareholy.com/radioravnica vorbeischauen und mit dem Code Ravnica10 10% bei eurem Einkauf sparen. Oder wenn ihr das zum ersten Mal gemacht habt, mit Ravnica 5 5 Euro auf das Probierpaket sparen. Wir können es echt nur empfehlen, es ist sehr, sehr lecker. Absolut. Es fuelt uns für die Folgen Radio Ravnica und wie gesagt, ein kleiner Prozentteil von eurem Einkauf geht auf unsere Mütze. Yes. Dann haben wir noch kleine Ankündigungen. Der Horizont ist langsam zu sehen, was die ganzen Events angeht. Dieses Wochenende bin ich tatsächlich nochmal in Graz bei Melanie Bowles Trading Card Days. Werd da ein bisschen die Österreich unsicher machen. Wir beide zusammen sind auf der Magic Con in Barcelona vom 28. bis 30. Juli. Darauf freuen wir uns schon sehr. Und wenn ihr uns da seht, sagt gerne Hallo, gibt uns High Fives und spielt vielleicht eine Runde Commander mit uns, wenn wir Zeit haben. Aber apropos Commander, wo warst du denn sonst noch?
Ich war beim Commander-Kompass, beim Podcast. Kollegen von uns, Folge sollte Samstag raus sein. Wir veröffentlichen ja immer von Donnerstag auf Freitag, / Freitags die YouTube-Videos. Also müsst ihr euch ein bisschen gedulden, wenn ihr das on-release hört. Aber ansonsten kann ich euch empfehlen, Samstag Folge Commander-Kompass. Spoiler, es geht auch um Commander Masters. Und dementsprechend, wenn wir noch nicht genug darüber geredet haben, werdet ihr da noch viel, viel mehr drüber hören.
Genau, und es bietet sich ja an, Radio Ravnica Freitag, Commander Kompass am Samstag oder halt eben alles am Sonntag. Könnt ihr euch gerne reinschauen. Ich war auch bei einem kleinen, netten Podcast, den Sockencast von Yugi Socke heißt der auf YouTube. Da wurde ich eingeladen zu einem Interview, habe ein bisschen über Radio Ravnica erzählt und halt auch über Magic the Gathering allgemein. Also wenn ihr da noch ein bisschen was hören wollt, dann schaut bei dem guten Kollegen vorbei. Wir haben auch alles verlinkt, natürlich in der Videobeschreibung. Also wenn ihr da Bock habt, schaut da gerne mal rein.
Ja.
Judy, dann stürzen wir uns doch mal in Commander Masters und ob sich die Commander Decks, die wir bisher haben, denn so lohnen. Zum Stand jetzt aktuell haben wir zwei Commander Decks. Das ist einmal das Planeswalker Party und das Five Color Sliver Deck. Wie ist denn dein erster Eindruck von den Decks? Wir haben ja sehr drauf gewartet. Die Vorbestellerpreise gingen ja mit dem Set in die Höhe. Also wir sind ja bei 75 plus Euro pro Deck, je nachdem, wonach du schaust. Die Erwartungen sind hoch. Wie würdest du sagen, haben sie abgeliefert?
Nicht so wirklich, bin ich ehrlich. wir haben einfach einen sehr weirden Mix. Diese Commander-Produkte kosten irgendwas zwischen 70 und 100 Euro. Das muss ich jetzt ganz, ganz vorne anstellen. Und das ist lächerlich.
Ja.
Das muss ich leider wirklich sagen, weil auf das Sliver-Deck habe ich mich persönlich sehr gefreut. Sliver sind mit Aufmarsch so eine der ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich einfach großartig fand, die ich wirklich, wirklich gemocht habe. Und ich muss aber sagen, was ist denn hier passiert? Wir haben ein Five-Color-Sliver-Deck, das wirklich unterirdisch performt, was die Mana-Basis angeht. Und ja, wir meckern oft über Mana-Basis. Und ich habe zum Beispiel auch über das bei dem Five Color Painbow Decks.
Genau, Painbow, ja.
Habe ich schon über die Mana-Basis gemeckert. Und ich habe nie gedacht, dass sie jetzt noch eine schlechtere Mana-Basis in ein Produkt reinwerfen, das doppelt so teuer ist. Und jetzt kommen die ersten Leute und sagen, ah, Blackie, kein Problem. Das Ding kostet $370 auf MTG Goldfish. Das Ding ist sein Geld easy wert. Und dann guckt man mal nach. Und es sind halt nur die neuen Sliver, die was kosten. Ja. Die alten Sliver kosten halt nichts. Das heißt, also maximal so ein Euro oder so. Oder 6 Euro für den gelben Sliver. Ansonsten kosten die nichts. Hm. Und da muss man halt sagen, wenn man jetzt sagt, okay, man akzeptiert, dass Wizards den sekundären Markt offiziell nicht anerkennt. Was ist das für eine Mana-Basis? Und dann denkt man sich, okay, sie erkennen den Zweitmarkt an und dann macht es das nur noch schlimmer.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt so verrückt für mich, dass sie tatsächlich so ein Deck irgendwie raushauen und sich dabei halt auch noch nicht schlecht fühlen mit den Preisen. Also es wird vielleicht so ein Thema sein, den wir im Podcast häufiger aufgreifen, aber wenn du halt ein Produkt so unfassbar teuer machst, sind die Erwartungshaltungen relativ hoch. Und ich persönlich für meinen Teil hätte gerechnet mit den Battlebond Lands oder mit Shocklands. Das ist ja auch kein Novum, dass man die in einem Precon reintut. Das haben sie ja in den Challenger Decks auch jeweils einmal reingetan. Irgendwas von Value, was man wirklich gebrauchen kann. Und gerade ein Five-Color-Deck kann das am allermeisten gebrauchen. Tatsächlich Thema Sliver. Ich glaube, wir müssen auch über die Sliver-Hive reden. Die ja in Reaktion dazu auf jeden Fall nicht günstiger geworden ist. Weil natürlich jetzt man viel damit rechnet, okay, da wollen viele Leute Sliver jetzt bauen. Da gehen die Sliver-Hives, die werden jetzt ganz schön teuer, weil jetzt halt so ein Hype darum kreiert wird. Und
warum die nicht da drin ist. Gerade Sliver-Hive ist so. Warum?
Es hätte drin sein müssen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Da gibt's halt auch keinen Weg drumherum. Also du hast hier, also das ist eine generische Five-Color- Basis mit so ein bisschen Tribal Support, mit den Unclaimed Territory und den Secluded Courtyard und vielleicht auch so Path of Ancestry, wenn man ganz wild sein will. Aber ja, da haben sie wirklich meiner Meinung nach am falschen Ende gespart und gerade bei einem Produkt, wo sie wirklich nicht sparen sollten. Also, das hätte so ein Home-Run-Deck sein müssen, wie bei Warhammer es war. Einfach so ein richtiges, wo du denkst, okay, hier hast du was von Wert und nicht, hier hast du ein Deck, was du eigentlich instant upgraden musst, weil sonst ist es halt nicht wirklich funktionabel oder du machst halt bis Turn 6 nichts, weil alle Länder getappt reinkommen. Und da muss ich halt auch sagen, ich bin's halt wirklich leid, die Tempel zu sehen. Ich bin's halt wirklich leid, diese Slow Fetches zu sehen, diese Tango-Lands und so weiter. Sind ja nicht mal Tempel.
Nee, es sind
Tempel. Ach, sind die Tri-Lands, ja.
Khans Tag hier drin.
Ja, Tag hier, ja.
Statt, und jetzt werde ich mal ganz wild, Triome.
Es hätten Triome sein müssen, weil dann machen auch die Slow Fetches Sinn. So, ja, und die können halt auch einen Reprint gebrauchen. Und das wäre halt total Hammer so. Aber natürlich ist das nicht alles. Wir kriegen natürlich auch einen ganzen Batzen neuer Karten. Tatsächlich der optionale Commander, den finde ich sehr spannend. Das ist Ruka Rumel, Biologist. Biologe halt. 5 Mana, halt Woburg-Farben für den 3-3 Legendary Creature Human Wizard, der den Text hat, as this creature enters the battlefield, choose a creature type. Slivers you control and non-token creatures you control are the chosen type in addition to their other types. The same is true for creature spells you control and creature cards you own that aren't on the battlefield. Und dann für 3 Mana tappen, create a 1/1 colorless Sliver Creature Token. Das ist, wie ich finde, eine ganz charmante Lösung, an das Sliver Queen Problem ranzugehen. Dass du eine Variation davon machst, die macht ein bisschen mehr. Du kannst halt ein bisschen, du könntest theoretisch halt, keine Ahnung, Sliver Zombie spielen oder du willst halt sicher gehen, dass du Tribe Member drin hast, die vielleicht noch nicht in Sliver gibt, die du dann zum Sliver machen kannst mit der ersten Ability. Aber wie findest du das als Ersatz?
Man muss ihn halt tappen. Das macht ihn weniger zum Combo-Spaß. Mhm. Auf der anderen Seite kann man halt wieder einen Kreaturentyp zuadden, den man sonst nicht hat und so weiter und so fort. Das finde ich sehr, sehr stark. Und er ist auch theoretisch außerhalb von Sliver spielbar, wenn man irgendwie den Creature Spell, also den Kreaturenzauber, einen anderen Typ geben möchte oder so. Mhm. Das ist schon möglich. Aber ich weiß es nicht. Ich bin einfach so enttäuscht von dem Deck, dass ich das, glaube ich, einfach nicht fair bewerten kann.
Übrigens, man muss noch sagen, die grobe Strategie des Decks ist, ich meine, das ist natürlich Sliver und eigentlich hat man damit alles erzählt, aber es ist gerade mit der Sliver Gravemother, die jedem Sliver im Friedhof Anchor geben kann. Anchor heißt quasi, es wird geexiled, man macht Tokens für so viele Gegner, wie man hat, die bekommen Haste und müssen die jeweilige, den jeweiligen Spieler angreifen und werden dann gesacrificed. Also es ist so eine Reanimierungs-Sliver-Graveyard-Strategie, falls das euch noch was sagt. Ich weiß gar nicht, kann man Sliver großartig anders bauen, außer einfach alle Sliver reinzuballern?
Nö. Also Sliver sind einfach eine Menge Sliver halt im Deck. Und dann nimmt man halt ein paar Massenreanimationsspells rein oder Massenflicker-Effekt, wenn man unbedingt möchte. Mhm. Die fehlen in diesem Deck. Und am Ende des Tages hat man nicht so viel Möglichkeit, was zu machen. Man hat Harsh Mercy drin, das ist eine ganz gute Karte dafür, um alle Nicht-Sliver zum Beispiel zu zerstören. Aber ja, am Ende des Tages ist es ein generisches Sliver-Deck. Ja. Was teilweise aber auch die teuren Sliver, wie zum Beispiel den Gale Rider oder den Crystalline Sliver drin haben. Teuer heißt die irgendwie 4-5 Euro. Dementsprechend, da sind schon ein paar coolere Sliver mit bei. Und das Problem bei dem Deck, was ich sehe, ist, Leute, die ein Sliver-Deck haben, wollen wahrscheinlich die neuen Sliver haben. Mhm. Und dementsprechend ist es kein Deck für sie.
Ja.
Und die anderen Leute, die bis jetzt immer noch kein Sliver-Deck haben, die gibt's eigentlich fast nicht.
Eben.
Sliver sind nicht teuer.
Ja, das ist halt auch das Ding. Ne? Als ich die Liste gesehen habe von Slivern, dachte ich mir irgendwie, das ist ein teurerer Tribe, weil der auch so beliebt ist, weil jeder Commander-Spieler und ihre Mutter hat ein Sliver-Deck. Und hier ist das halt so ein bisschen, okay, also die meisten kriegt man irgendwie für einen Euro oder zwei. Klar, das läppert sich so. Aber ja, es ist schon schwierig. Tatsächlich eine Karte, die ein bisschen Hype erlebt hat aus dem Set, einfach nur, weil es halt eine Tribal-Support-Karte ist For the Ancestors, ein 3-Mana-Instant mit dem Text Choose a Creature Type, look at the top 6 cards of your library, you may reveal any number of cards of the chosen type from among them, put the revealed cards into your hand, put the rest on the bottom of your library in a random order, und dann hat's noch sogar noch Flashback für 4. Was hältst du von For the Ancestry oder For the Ancestors?
Ich finde es ganz gut, wenn man Kreaturen einfach so benutzen kann, also Kreaturen Tribal Decks. Mhm. Viele davon sind grün, muss man ja dabei sagen, aber nicht alle, aber viele. Und ja, das ist schon ganz gut, wenn man da halt bis zu 6 Karten ziehen kann. Commander ganz nett.
Ja, ich dachte mir auch, das ist halt, aber das Problem ist halt mit so generischen Tribal-Support-Card, das halt jedes Tribal-Deck halt eben haben möchte. Ich bin gespannt, ob das halt ein neuer Super-Staple wird oder ob das halt einfach nur ein ganz netter Card-Draw-Spell ist. Weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, also ich spiele ja ganz gern Ritter, muss man ja sagen. Habe ich ja nur 5000 Mal bisher erwähnt. Wenn ich irgendwie eine grüne Color mit reinnehmen würde oder so, ich weiß gar nicht, ob ich es spielen würde, weil halt die blauen Spells halt so viel potenter sind, die da zwangsläufig drin sind durch Sida Jabari. Wo es halt so eine Frage ist, ne? Lohnt sich das? Aber ich meine, es ist auf jeden Fall eine nette Option für Decks, die nicht so viel anderen Card Draw haben. Aber wir haben ja noch ein zweites Deck, und das ist Planeswalker Party, angeführt von Commodore Guff, den ich ja ganz großartig finde als Charakter. Wie ist da dein Eindruck? Hast du dir die Liste mal angeguckt? Ist da irgendwas dabei, wo du denkst, damit hättest du nicht gerechnet oder das überrascht dich?
Landbase ist zum Kotzen. Ja. Wir haben schon wieder Tempel drin.
Das ist nicht wirklich überraschend. Aber man muss sagen, sie haben Mystic Gate drin, was eine überraschend, doch teurere Karte irgendwie ist, oder?
Ja, aber dann hätten sie auch einfach den kompletten Circle reintun können. Also warum, es gibt Rack Perry ist drin, stimmt. Mhm. Mehr gibt's davon nicht, stimmt. Alles gut, vergiss, was ich gesagt habe. Die Möglichkeiten des Zirkels sind drin. Das ist ganz nett. Was mich so an diesem Deck ein Stück weit stört, sie hat erstmal positiv. Fang positiv an, ich habe ja Lehramt studiert. Wir müssen mit was Positivem anfangen. Sie haben die Chain Veil drin. Das ist eine der besten Karten, die in so ein Commander-Deck haben kann, was um Planeswalker sich dreht. Mhm. Aber da hört sich wieder auf mit den guten Sachen. Es gibt ein Deck, das darauf basiert, dass ich Planeswalker habe. Da nehme ich 17 Planeswalker rein. Das ist schon eine Zahl. Und 17 Kreaturen und 15 Artefakte. Also irgendwie spiele ich jetzt ein Kreaturen-Deck oder ein Artefakt-Deck oder ein Planeswalker-Deck. Wenn ich fast dieselben Anzahlen da drin habe, weiß ich nicht, ob das wirklich so krass ist. Also da hätte man wirklich an Kreaturen runtergehen können. Also gerade sowas wie Jaya's Phoenix oder Kha'Zul. Die sind einfach sinnlos in diesem Deck und hätten einfach noch ein paar mehr Planeswalker da reintun können. Aber ich vermute, sie wollten ihren Planeswalker nur einmal da rein haben. Aber es sind halt auch immer noch Jace ist doppelt drin. Vergesst, was ich gesagt habe. Man hätte einfach mehr Planeswalker reintun sollen. Und dann auch noch gute Planeswalker und nicht teilweise so ein Müll.
Ja, das ist halt auch das Ding, ne? Ich freue mich sehr über Chain Whale, einfach nur, weil es auch eine Pioneer-Playable-Karte ist in Green Devotion. Aber das wäre halt auch ein super Spot gewesen, um Khan zu reprinten, um, wenn man ganz crazy sein möchte, und wir reden ja von 80 Euro Commander-Decks, vielleicht ein Jace the Mind Sculptor oder so.
Ugin. Wäre auch ganz nett.
Ugin wäre geil gewesen. Also es hätte schon noch Potenzial nach oben gegeben, aber zugegebenermaßen gibt es das ja immer.
Ja, und ich finde das mit Jaya's Phoenix.
Genau. Aber es ist halt, ist nicht wirklich geil, aber aber ich finde die Landbase hier auch, also sie ist nicht geil, müssen wir uns gar nicht einreden. Also bei jedem Premium-Produkt, das wird bei den anderen zwei Decks wahrscheinlich genauso sein, erwarte ich einfach mehr von der Mana Base, als hier haben wir jetzt die Tempel drin. Es gibt halt ein Land, was ein bisschen Geld drin ist. So, es gibt zwei Länder, die synergieren mit Interplanar Beacon und Khan's Bastion. So, keine Ahnung. Ich denke mir halt so, wir sind jetzt auch an einem Punkt angelangt, wo es halt Tempel nicht mehr tun, wo die ganzen Tap-Länder das nicht mehr tun. Wo man sich selbst überlegen muss, ob sowas wie die generischen Fetches, ob die es überhaupt noch in so ein Deck irgendwie müssen, weil die werden halt sowieso als erstes gecuttet. Aber abseits davon muss ich sagen, von den beiden Decks finde ich das fast schon spannender, weil es die innovativere Idee ist. Es gibt halt auch
was
so ein paar.
Von dem Second Command? Also Leori, Sparktat, Stanta ist der Second Command, 3-Mana, 3-3, Fliegen, Wachsamkeit. Und immer wenn der Schaden einem Spieler zufügt, suchen wir einen Planeswalker-Typen aus. Also zum Beispiel, Planeswalker-Typ ist zum Beispiel Chandra oder Jace oder so. Und bis zum Ende des Zuges, immer wenn wir eine Fähigkeit von einem Planeswalker aktivieren, der diesen Typ hat, kopieren wir diese Fähigkeit. Ja. Das finde ich halt sau cool. Und das noch viel, was ist die Steigerung von Schade? Schade.
Doppelt so schade.
Genau, mehr Schade, dass einfach nur einmal Jace doppelt da drin ist. Weil ansonsten, das ist so geil. Also hinzugehen und zu sagen, hey, ich hau damit und dann aktiviere ich meine drei Chandras und bam, 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 die Welt brennt. Geil. Ja.
Eigentlich könntest du sogar fast schon ein Meme.
Da sind sogar drei Chandras drin, sehe ich gerade. Die sind
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Du könntest sogar ein Meme draus machen, indem du einfach alle anderen Planeswalker cuttest, außer alle Wanderers, die es gibt, die man nicht auswählen kann, weil sie keinen Typ haben, und sonst nur Chandras reinnimmst, dass du wirklich so ein Chandra-Tribal-Commander-Deck machst, halt mit dem als deinem Commander. Das fände ich schon ganz geil eigentlich, weil man dann wirklich sagen kann, okay, du gehst voll auf diese Fähigkeit ein, dass du es halt kopieren kannst, wenn du den Planeswalker-Typen quasi auswählst. Und du hast halt immer Chandra. Und du kannst quasi all deine Chandras, es gibt ja, glaube ich, 16 oder so Chandras mittlerweile. Hier sind ja auch, ist auch mal eine neue dabei. Mit den ganzen Planeswalker-Deck-Chandra, da müsste man doch schon irgendwo hinkommen, oder?
Ich denke auch. Also es gibt ja auch diese Spaß-Commander-Decks, wo man den Baby-Jace zum Beispiel als Planeswalker, als Commander nimmt, um das zu spielen. Es gibt das Chandra-Deck, es gibt das Gideon-Deck. Ich glaube, das Nissa-Deck, weiß ich nicht, glaube nicht, weil man da noch andere Farben splashen müsste. Und wen habe ich vergessen? Der Schwarze ist Niliana und ich glaube, das gibt's auch nicht so wirklich als Commander-Deck. Aber die anderen drei gibt's fest als Commander-Deck, das weiß ich. Und das ist ja schon möglich. Warum halt nicht hier auch? Man könnte halt wirklich einen Leori, Jace, Chandra, Elsbeth-Deck machen.
Ja, aber das ist halt das, was ich meine. So, ich finde halt Commodore Guff ist halt an sich einfach ein sehr guter Supporter für halt allgemeine Planeswalker-Strategien und dafür ist der auch komplett fein. Aber ich mag halt, dass der Second Commander hier, dass der halt so noch eben diesen Kniff mit sich bringt, von wegen, du profitierst im Deckbau davon, wenn du viele Planeswalker von wenigen Typen hast. Also dass du wirklich nur Chandra, Jace, Wanderer irgendwie reinnimmst, weil du dann immer quasi einen Hit hast. Und ja, also wie gesagt, ich finde es das deutlich ansprechendere Deck für mich. Aber auch sowas wie neue Karten wie der Onak Oathkeeper, 2 Mana 0-4. Creatures can't attack Planeswalker you control unless its controller pays 1 generic Mana for each creature they control that's attacking a Planeswalker you control. Und für 6 Mana kann man den aus dem Friedhof exilen und return target Planeswalker you from your graveyard to the battlefield, also ein Reanimationseffekt. Das wäre natürlich so stark mit einem Khan Liberated, den du dann halt dann die einfach immer wieder rausholen kannst oder generell so diese minus X Planeswalker, wo du dann voll ausnutzen kannst, den dann für 6 Mana nächste Runde exilen kannst, reanimieren kannst. Das wäre schon, also ich sehe da schon Potenzial in diesen Planeswalker Strategien.
Absolut.
Genau, aber wie gesagt, das sind auch schon alle Commander-Decklisten, die wir aktuell haben. Ich glaube, ich habe morgen zum Zeitpunkt der Aufnahme, also am Donnerstag, kommt das dritte und dann am Samstag das nächste. Wenn es da essentielle Änderungen gibt in unserer Meinung zu den Commander-Decks, dann werden wir darüber nochmal reden. Stand jetzt sind die halt wie Commander Masters allgemein viel zu teuer. Viel zu wenig Value und ja, die Mana-Base ist halt ein absolutes No-Go.
Gar nicht.
Eben. Und aber dementsprechend, wie seht ihr das? Freut ihr euch auf die Commander-Decks nichtsdestotrotz und sagt ihr, Mana-Bases habe ich zu Hause, ich brauche nur die neuen heißen Karten aus dem Set? Schreibt es uns sehr, sehr gerne in den Kommentaren oder ins Discord. Und dann ziehen wir doch mal weiter in das Hauptset von Commander Masters. Ist es gut, ist es schlecht? Das finden wir jetzt mal heute heraus. Wir haben das neue Masters Reprint Produkt jetzt komplett gespoilt. Wir haben alle Karten aus dem Set da. Wir können über alles reden. Wir wissen, was drin ist. Und ja, wie siehst du denn das Commander Masters Set? Ist es ein gelungenes Set? Ist es ein Set, wovon du mehr erwartet hättest? Was ist da so deine Gedanken dazu?
Wenn ich das komplett losgelöst sehe, einfach nur als Set, das es darstellt, es ist ein sehr cooles Reprint-Set. Wirklich ein sehr starkes Set. Hat sehr gute Reprints, wichtige Reprints, sehr coole Karten für den Draft. Einige für mich nostalgische Commander, die ja auch wichtig sind für so ein Commander Masters. Viele Zirkel aus Commander-Sets, aus ehemaligen Commander-Sets, was ich von so einem Commander Masters erwarte, dass es auf die Historie eingeht.
Ja.
Und so weiter und so fort. Das Set an sich, the set did nothing wrong, um es so auszudrücken.
Ja.
Wizard did. Also das Set finde ich sehr gut. Wir haben es gerade eben schon gesagt, der Preis ist halt absolut nicht gerechtfertigt. Und ich mache was ich selten mache. Und zwar rate ich jedem davon ab, Booster zu kaufen.
Ja,
und zwar generell Produkte davon zu kaufen, weil es einfach viel zu teuer ist.
Ja.
Das tue ich normalerweise nicht. Normalerweise sage ich immer, ja, man kann, wenn man möchte. Hier würde ich es wirklich sagen, lass die Finger davon. Es ist wirklich ein teures Set.
Ja, absolut. Es ist halt so verrückt, dass wir uns vor nicht allzu langer Zeit über Herr der Ringe aufgeregt haben, wie teuer da die Set-Booster geworden, beziehungsweise die Collector-Booster geworden sind mit 500 Euro. Und zugegebenermaßen kostet hier die Collector-Booster-Box nur 240 Euro oder sowas. Aber es sind auch nur 4 Booster drin. Also
ja.
Du hast quasi 4-mal so wenig Produkt für über die Hälfte des Preises im Vergleich zu den sehr aufgeblähten Preisen vom Fortset, wo du eine einzigartige Karte ziehen konntest, die dich zum Millionär macht quasi. Und hier halt eben nicht. Ich will auch sagen, so ein bisschen, was du auch sagst, von wegen, das Set hat nichts falsch gemacht. Jede Reprint-Geschichte ist irgendwie willkommen. Also, ich finde halt, dass so viele Sachen reprintet worden sind. Es ist sinnvoll, das ist wichtig für das Spiel, das ist wichtig, dass Staples eben accessible bleiben. Und diese Wirkung wird es ja geben, unabhängig davon, wie teuer die Packs sind, weil es wird immer Leute geben, die das eben rippen, die das verkaufen wollen. Und dementsprechend gibt's auf jeden Fall eine Auswirkung auf den Preis. Also ich glaube, gerade die Portal Three Kingdoms Geschichten wie Sun Quan oder andere Sachen hier, Capture of Zhang Zhao, die sind ja jetzt schon allein durch die Ankündigung im Preis gefallen. Und das ist halt eben ein wichtiges Zeichen, dass man eben sagen kann, hey, ihr wolltet schon immer diese super teure Karte haben, die aber essentiell quasi 1:1 eine andere Karte ist. Hier ist jetzt quasi die Möglichkeit, euch das zu holen. Endlich. Und ich meine, das ist ja auch ein Trend mit den anderen Portal 3 Kingdoms Reprints, die wir bisher gesehen haben. Ich glaube, Last Chance? Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber.
Auch, ja.
Das ist jetzt auch irgendwie bei 5 Euro, wobei es irgendwie vorher bei 500 Euro oder so war. Also, das ist halt ganz klar, das ist einfach nur mangelndes Dasein. Okay. Aber wie gesagt, gerade mit dem Preis im Hintergrund muss man wirklich sagen, man kann es halt guten Gewissens nicht empfehlen, hier Booster aufzumachen, denn dafür, dass es so ein teures Set ist, gibt es einfach so viele Bulk Rares, so viele Karten von 50 Cent Value, 10 Cent Value, Karten, die, wo ich nachvollziehen könnte, dass sie sagen, die gehören einfach irgendwie zu Commander dazu, aber auch nur, weil Wizards of the Coast sagt, dass sie dazu gehören. Also ich meine so die Zetalpas der Welt, irgendwelche uralten Commander, die so nostalgiemäßig irgendwie drin sind, die aber eigentlich keiner mehr spielt, wo du dir denkst, was zum Teufel soll das? Und das ist einfach so der Punkt, wo ich halt denke, wenn das ein Homerun-Set wäre, so, weiß nicht, 350 Euro die Box oder so, und jede einzelne Rare ist mindestens 20 Euro wert, würde ich sagen, alles klar, Hammerprodukt, holt euch Boosterboxen davon, weil es lohnt sich, wenn ihr es euch leisten könnt. Aber so ist einfach die Gefahr viel zu groß, dass man irgendwie, keine Ahnung, 12 Euro für ein Booster-Pack ausgeht und man geht mit einer 50 Cent kommenwürdige Rare nach Hause, und das geht halt einfach gar nicht.
Ja, absolut. Also es ist wirklich wesentlich mehr, als man denkt. Und es gibt ja auch viele Karten, die tatsächlich umgeschiftet wurden.
Ja.
Das heißt, wir haben zum Beispiel Smothering Tithes, eine der bekanntesten weißen Karten, weil es eine der nervigsten weißen Karten ist. Das ist in diesem Set eine Mythic. Ja. Jetzt mag ein Commander-Spieler dabei argumentieren, ja, die Karte ist so stark, das muss eine Mythic sein. Und auch der Draft-Spieler mag argumentieren, oh, Jungs,
ja,
das ist nicht, also die Karte ist zu stark im Draft. Und ich mir denke mir, nee, Spellseeker, genau dasselbe Problem. Wir haben mit Spellseeker eine Karte, die vorher rare war, die jetzt Mythic rare ist, dass sie meiner Meinung nach gar nicht verdient hat.
Ja.
Und da gibt es noch viele, viele andere Karten, die halt wirklich abgeschiftet wurden zu einer Rarity, wo ich sage, das ist lächerlich.
Ja, absolut. Also es macht halt dann auch einfach keine große Laune, darüber zu sprechen. Also es ist halt einfach so das Ding, wenn du halt so, du hast dieses überteuerte Produkt und dann werden die Sachen, die heiß begehrt sind, noch abgeschiftet. Es gibt ein paar positive Beispiele, wo sie es explizit nicht gemacht haben, wo ich gedacht hätte, dass es vielleicht sich nicht verkneifen können. Aber so grundlegend ist es halt einfach eine super schwierige Geschichte, dieses ganze Abschiften von neuen oder von Karten, die man eigentlich braucht. Aber auch da, wie gesagt, es ist zu erwarten, dass, keine Ahnung, Cradle of Behemoth, Smothering Tithe jetzt erstmal nach dem Release einen Tacken günstiger sein werden. Und das Ding ist halt, das sind halt auch so Sachen, die bleiben dann auch, also die bleiben nicht lange günstig. Also das halt, da hat man zumindest so ein Fenster geschaffen für so 1 bis 2 Monate nach dem Set-Release, wo man sich das holen würde. Wenn ihr halt noch eure Staples da braucht, ist das ein guter Moment, sich die einzeln zu holen. Aber es ist halt einfach schade, muss ich halt einfach sagen. Also, ich weiß gar nicht. Ich meine, man muss auch sagen, die positiven Sachen ist, wir haben hier die Battlebond Lands drin, wir haben hier World of the Champion, Training Center und so weiter. Also auch sehr, sehr gute Landbase. Dieses Argument mit dem Draften, das ist vielleicht noch eins, das können wir noch ganz kurz eingehen, weil das wurde auch unter anderem bei Reddit sehr krass diskutiert. Findest du, dass so Masters-Produkte ein Draft-Erlebnis bieten müssen, und soll das Draft-Erlebnis über der Auswahl der Länder bzw. der Karten stehen?
Ja. Ziemlich einfach, weil Master-Produkte sind für mich ähnlich wie Remaster, was für mich dasselbe ist, einfach eine Produkt, wo ich eben das Beste der Besten raushaue.
Mhm.
Und da möchte ich auch vom Erlebnis ein Bestes of Best haben. Ich möchte es draften können, ich möchte es spielen können, ich möchte wirklich mit einem Power Cube sozusagen. Das ist nichts anderes wie ein Cube, was ich hier habe.
Ja.
Und diesen Cube möchte ich halt einfach spielen können. Ich möchte ihn draften können. Warum ich dann Pearl Medaillon oder Sapphire Medaillon da drin haben muss, weiß ich nicht. Es sind gefragte Karten im Commander, keine Frage. Und dafür ist es auch wichtig, dass sie gereprintet werden. Das ist super wichtig, versteht mich da nicht falsch. Aber es ist halt für das Draft-Erlebnis dann wieder schwierig. Und da muss ich sagen, da finde ich es schade, dass da nicht einfach gesagt wird, das haben wir ja schon mal stark gemacht, dass man sagt, okay, wir haben ein Draft-Set und wir haben Set-Set, also Set-Booster zum Beispiel, und die unterscheiden sich. Und man kriegt zum Beispiel diese Pearl Medaillon, Pearl Sapphire Medaillon und so weiter nicht im Draft-Set, weil sie sind im Draft halt einfach nicht so geil. Ja. Dafür hat man eben eine erhöhte Chance, geile Karten zu ziehen oder halt auch die Mythic Upshift oder so. Müsste man teilweise gar nicht machen, wenn man sagt, okay, das ist ein Draft-Argument, weil man dann einfach sagt, wir nehmen es einfach aus dem Draft-Ding raus und nehmen es nur im Set-Booster drin. Und jetzt höre ich schon die ersten Kommentare, die tippen, das finde ich voll doof, wenn da Karten rausgenommen wurden. Das ist die Realität, davon leben wir schon lange. Sie machen es nur nicht konsequent, weil Wizards nie was konsequent macht.
Ja, also ich glaube aber, widersprechen würde, wäre tatsächlich in diesem Draft-Erlebnis, weil ich habe es halt erlebt mit dem Double Masters Draft, den ich da einmal gemacht habe für irgendwie 50 Euro oder so, was ich nicht empfehlen kann. Und ich glaube, also egal, selbst sagen wir mal, das wäre das geilste Draft-Erlebnis, was wir jemals hatten. Kein Draft muss 50 oder 40 plus Euro kosten.
Genau, also dafür, die Kosten sind schon mal rausgenommen. Also wenn wir die Kosten reden, auf jeden Fall absolut nicht. Und man sieht auch, und das kann man auch ganz lustig sehen, das Draft-Erlebnis steht bei Wizards auch nicht im Vordergrund. Ansonsten wären nämlich die Planeswalker, dieser Planeswalker-Cycle, der drin ist, den man auch als Commander nehmen kann, niemals downgeshiftet. Also die sind downgeshiftet, die sind auf Rare.
Ja.
Und da sind halt Sachen drin, wie der Obnixilis, der halt einfach sehr, sehr müllig ist. Oder halt auch sowas, die Dareti, der im Draft halt nicht so geil ist. Freya Lisa, die Elfenkommanderin, so. Auch nicht so geil. Oder halt einfach Nahiri, wo man da noch eine Ausrüstung finden muss, weil man kann Equipment-Karten reinmachen. Und wenn man dann mal wirklich da durchgeht und schaut, wie viele Ausrüstungen sind denn in diesem Deck drin, dann sieht man auf einmal so 3. Das wird ja ein krasses Draft-Erlebnis.
Das ist halt das Ding so. Aber deswegen sage ich mal, sollten sie es eigentlich embracen und sagen, wir fokussieren uns nur auf geile Reprints. Wir lassen auch die ganzen Bulk-Rares raus, wo sie ja immer so ein bisschen argumentieren, ja, das ist halt auch wichtig, Rares zu haben, die ausgeglichen sind, dass du jetzt nicht nur Bomben drin hast. Und ich dachte mir, gib mir gerne ein Bombengewitter und bringt nur Set- und Collector-Booster raus. Das ist für mich komplett fein, weil Draft-Erlebnisse haben wir genug. Wir haben jetzt gerade Herr der Ringe, was ein sehr cooles Draft-Erlebnis ist. Wir haben jedes Standard-Set, kann ein ganz cooles Draft-Erlebnis sein. Oder zumindest waren jetzt sehr wenige davon in Miss. So, die Remastered-Sets würde ich auch eher in der Kategorie Best of Plane sehen, also so ein Dominaria Remastered, das kann für mich gerne so ein Best of von dem Plane sein, auch von den Archetypen, die man draften kann. Aber ich finde, gerade Commander Masters, das wird ein Bruchteil der Leute, wird es tatsächlich draften, und dieser Bruchteil, beziehungsweise die größte Seite davon wird sich halt ärgern über irgendwelche Jazal Goldmane Rares oder Ghoulcaller Gießer oder so, weißt du, diese alten Commander, die man mal gespielt hat, als man noch nicht designte Commander-Karten hatte. So, das ist halt so ein bisschen das, wo ich denke, keine Ahnung, dann embrace es und bringt dann alle Staples mit rein. Aber das ist ja vielleicht auch was man sagen kann, es sind, oder anders gefragt, gibt's von deiner Seite aus Commander-Staples, die du gerne noch reprinted gesehen hättest, oder glaubst du, sie haben ja einfach schon eigentlich schon, was Staples angeht und was Must-Haves angeht, schon ganz gut abgeräumt?
Boah, also sie haben eine Menge drin, so ist es nicht. Also es ist wirklich, sie haben wirklich eine Menge der besten Karten drin. Ich muss aber sagen, es ist halt vom Prinzip her, man muss es jetzt natürlich sehen mit den Commander Decks. Es gibt halt sowas wie Rhystic Study, was halt noch fehlt, auch wenn Mana Teil drin ist, Rhystic Study fehlt noch. Und das Problem bei eben genau diesen Commander Staples ist, sie können nicht alles drucken. Sie können da jetzt nicht Mana Crypt, Mana Vault zum Beispiel noch reinmachen, Mystical Tutor, die komplette Tutor-Cycle schon wieder. Weil wenn sie das alles komplett reinmachen, wird es einfach zu broken. Und irgendwann auch einfach zu langweilig. Das ist ja auch mein Argument. When everything is special, nothing is. Das zählt auch für geile Karten da drin. Ich muss sagen, was ich einfach da drin gerne gesehen hätte, wären einfach Fetchländer gewesen. Und zwar nicht die wir jetzt zum 20.000 hätten, sondern die Khans of Tarkir, die halt die aktuell teuer sind. Einfach nochmal reinnehmen, einfach nochmal Spaß mit haben und damit was machen. Auch neuere Karten, die in irgendwie Modern Horizon 1 drin waren, die sehr teuer geworden sind. Da sind ja zum Beispiel Urza, Highlord ist drin. Mana Drain, Force of Negation, Force of Will. Alles Karten, die immer wieder gespielt werden, die auch sehr, sehr teuer sind. Und die halt irgendwie da reingehören, aber die halt nicht immer dauerhaft gereprintet werden können. Deshalb finde ich die Auswahl, die sie gemacht haben, schon sehr gut. Muss aber sagen, da gibt es auch einige Karten drin, wo ich mir denke,
ja.
Warum haben wir schon wieder Krenko?
Ja, weil er halt beliebt ist. Und ja, vielleicht gibt es ja noch eine Person da draußen, die noch keinen Krenko-Commander-Deck hat. Aber
warum
ja.
Haben wir da einen Teilrand? Warum haben wir da einen Teilrand?
Ja, ich muss sagen, ich finde es ganz, also auch da, sag ich mal, die Motivation, klassische Commander mit reinzunehmen und sie dann in diesem Profil-Ding mit reinzunehmen, das finde ich schon okay. So. Wo ich halt sagen würde, keine Ahnung, ja, so ein Nehab the Eternal, ob man da jetzt, ob das Reprint eher gebraucht hätte oder ob sie da einfach eine geile Profilvariante von drucken wollten, das ist halt, glaube ich, dann eher die Motivation da gewesen. Aber ich meine, das ist ja dann auch wiederum okay für mich. Also,
hast du gesehen, was die kostet?
Weißt nee, du, was das ich noch gar nicht.
Kostet?
Nee.
Also die original Nehab kostet so 12, 13 Euro mindestens.
Ach, ernsthaft?
Ja,
ich habe das Gefühl, das war so eine Bulk Hour of Devastation Mythic damals.
Nee. Also die war ist die Zwischenzeit, die ist jetzt schon wieder am runtergehen, aber war die Zwischenzeit sogar 18, 20 Euro wert.
Deswegen, oh, krass. Also,
da würde ich
okay,
auch
passen. Okay.
Kann man sich auch bei ganz vielen ganz schnell vertun.
Ja.
So, wo man sich denkt, so, hä, das war doch eigentlich eine billige Karte. Manche ja. davon sind mit der Zeit wirklich teuer geworden, auch wenn sie Bulk Rares waren.
Das ist verrückt, ey, wirklich. Also Commander hat so einen interessanten Einfluss auf Preise, ja, weil ich habe, glaube ich, 12.000 von diesen Hapes geöffnet und immer irgendwie weggetan, weil ich dachte, das spielt keiner, das ist viel zu slow, das braucht man nicht. Aber ja, Thema Top-Karten. Hast du denn Sachen, auf die du dich sehr, sehr freust, dass sie reprintet worden sind? Vielleicht neue Artworks? Was sind da so deine Highlights aus dem Set?
Tatsächlich, ich finde jedes Mal, wenn Playable-Karten für Modern oder Legacy in solchen Formaten ja. sind, auch super cool. Und wir haben auf der einen Seite die Modern- bzw. auch Legacy-Möglichkeit mit Sea-Shaper's Gift, Pure Steel Paladin und so weiter und so fort. Karten, die eben für das Hammer-Time ganz gut sind.
Mhm.
Auf der anderen Seite haben wir, was ich sehr, sehr gut finde, sowas wie Days Undoing. Wir haben wie heißt der? Personal Tutor, Grand Abolisher, Spellseeker, alles Playables. Deswegen, also, ich hämmer die jetzt einfach so nacheinander einfach wortgefecht raus,
ja.
dass alles Playables sind und ich deshalb einfach sage, ich finde es gut, wenn im Commander, oh, Toxic Deluge, by the way, auch wieder ein Reprint, wenn einfach da wieder ein Set rauskommt, das eben nicht, auch wenn es Commander-fokussiert ist, nicht nur Commander-fokussiert ist. Das ist ja genau wie, wenn wir ein Standard-Set rausbekommen, 80% davon ist Commander zentriert, dann ja. muss es auch irgendwo fair sein, wenn irgendwie im Commander-Set was nicht Commander zentriert ist.
Ja, absolut. Oder vielleicht ist es ja auch einfach nur zufällig so, dass es halt eine gute Karte im Commander gibt und dann auch in Modern und Legacy. Tatsächlich aber ähnlich sehe ich das auch mit einer Karte im Speziellen, das ist Heliod Suncrown. Wir haben über Chainveil in dem Commander-Deck ja schon gesprochen. Heliod sieht halt auch ein bisschen Pioneer-Play, nicht mehr so viel wie ursprünglich mal, aber das liegt an einem ganz blöden Bann von Walking Ballista, aber ist trotzdem halt so eine Karte, die sieht halt Modern Play, die sieht Pioneer Play. Und sonst freue ich mich halt einfach auf die Reprints von dem Fierce Guardianship Cycle, also was gibt's da, Deflecting Sword und Flawless Maneuver und diese ganzen When you control your commander, the spell is free. Das ist einfach, also meiner persönlichen Meinung nach hätte diesen Cycle gar nicht erst geben sollen, weil ich finde, das sorgt einfach dafür, dass Leute, die vorne sind, einfach noch weiter vorne sind und es ist halt einfach kein gutes Kartendesign, meiner Meinung nach. Aber sie haben es gedruckt und dementsprechend finde ich es auch nur konsequent, wenn sie es halt auch reprinten. Crater of Behemoth ist so ein Dauerrenner. Ich hatte tatsächlich nie einen Crater of Behemoth und denke mir so, ach, irgendwie hätte ich dann doch schon mal ganz gerne einen. Und ein kleiner persönlicher Favorit meinerseits, der eigentlich gar nichts vom Power Level zu tun hat damit, aber ist auch ein Portal Three Kingdoms Reprint und Portal Three Kingdoms, für alle Leute, die es nicht wissen, ist tatsächlich angelehnt an das Zeitalter der drei Königreiche in China. Und was es dazu eben auch gibt, ist ein Videospiel mit dem fabelhaften Namen Dynasty Warriors. Und ich bin ein sehr großer Fan dieser Serie und habe die auf der PlayStation 2 angefangen zu zocken und jeden Teil irgendwie mal zumindest angezockt. Und Sun Quan ist natürlich eine historische Figur, die es im echten Leben gab, aber halt eben auch ein Charakter in Dynasty Warriors. Und so ein bisschen fände ich es geil, so ein Sun Quan Wu-Deck irgendwie zu bauen und dann irgendwie so Dynasty Warriors-mäßig versuchen, den Flavor da irgendwie mit reinzubringen. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Deck wird. Ich meine, Sun Quan wirkt ziemlich mittelmäßig so mit seinem Effekt. Aber stelle ich mir schon ganz witzig vor. Ich würde mir fast schon wünschen, dass sie noch mehr Legendaries aus dem Set mit reinnehmen.
Ja gut, sie haben ja schon angefangen, wirklich was zu machen. Also Sunkran ist gar nicht so schlecht, weil alle Kreaturen mit Horsemanship ist wirklich, wirklich stark.
Stimmt, ja, da kann man schon was anpacken.
Das ist schon nicht schlecht. Und ich finde es halt gut, dass sie halt zum Beispiel Capture of Jing Zhao tatsächlich auch mit drin ist, auch eine Portal Free Kingdom, 5 Mana, du kriegst eine extra Zur-Karte. Und ich finde es gut, dass sie mittlerweile diese Portal-Karten einfach reprinten. Das haben sie ja jetzt jahrzehntelang nicht gemacht. Und jetzt haben sie so den Ordner aufgemacht und gesagt, jetzt fangen wir an, die Karten zu reprinten, und das ist großartig.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, weil es halt quasi ein Essence, also es ist halt das gleiche wie Time Warp, halt nur in diesem Flavor sozusagen. Und dementsprechend finde ich das eigentlich schon ganz cool, dass man da jetzt auch Normalsterbliche ohne Millionen von Euro da eben zwei von spielen können, von dem gleichen Effekt.
Von der gleichen Karte, genau. Das ist
genau
cool. Und was ich sagen muss, was ich sehr, sehr cool finde an diesem Set, und das ist was wo vielen wir auch aktuell über Wizards und das Set ein bisschen meckern, was ich sehr cool finde, viele unserer Content-Creator-Kollegen, wirklich viele
im
deutschen Bereich, haben Spoiler-Karten bekommen.
Ja.
Und ich finde das großartig. Nächstes Mal, wir bitte auch. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich es einfach geil, dass Deutschland mittlerweile so eine Community aufgebaut hat an Content-Creatern, die auch gerade für so ein Commander, wir haben super viele Commander-Leute, wie überall auf der Welt, aber da hatte so Commander-Leute, dass die jetzt auch mal gepusht werden, dass die auch das Acknowledge bekommen. Und das finde ich so, so cool.
Das Preview-Video von Herumkommandiert, ich lag lachend auf dem Boden. Also das ist so das geil ist umgesetzt,
großartig.
So kreativ.
Commander Compass hat ja was bekommen, Elder Dream Highlander haben was bekommen und noch viele, viele mehr. Also es war wirklich eine ganze Reihe auch an anderen Personen, die noch was bekommen haben, auch hier Zeitschriften und so weiter. Großartig, wirklich cool. Also jedem Einzelnen, ich gönne euch das von ganzem Herzen und freue mich für euch wirklich von ganzem Herzen.
Auf jeden Fall, das ist eine sehr, sehr coole Aktion. Aber wie seht ihr das mit Commander Masters? Hat der Preis euch das Set ruiniert? Werdet ihr euch davon was holen oder dann doch eher Singles kaufen, wie es wahrscheinlich wir auch machen werden. Schreibt es uns sehr, sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu lesen. Und dann würde ich sagen, sprechen wir doch mal über Magic Arena. Denn eine Explorer Anthology macht gerade ein bisschen den Umlauf und sorgt für ein bisschen Kritik im Hause des Magic the Gathering Arena Entwicklers. Wir haben ja schon vor längerer Zeit darüber gesprochen, dass es eine Historic und eine Explorer Anthology geben wird. Die Historic Anthology, muss man sagen, ziemlich ereignislos, weil einfach gut. Also es sind sehr viele coole Karten drin, kann man auf jeden Fall ganz gut gebrauchen. Historic ist für mich halt so ein bisschen so ein Non-Format, irgendwie ganz schwer zu greifen. Und da kann man halt auch zum Beispiel Sword of Fire and Ice einfach mal reinprinten und gucken, was passiert. Also finde ich schon okay. Aber die Explorer Anthology, da gab es echt viel, viel Kritik. Explorer soll ja so ein bisschen der Vorreiter sein für Pioneer. Was steht denn da mit der Explorer Anthology so für große Kritik im Haus?
Naja, wir haben das Problem, dass wir bei einer Explorer Anthology, Explorer ist angekündigte Format, das Pioneer werden soll auf Arena in den nächsten, keine Ahnung wie viele Jahren, jetzt einfach eine nutzlose Anthologie bekommen hat.
Ja.
Es ist, ich sag's nicht so selten, dass man sagt, okay, eine Karte, irgendwas ist wirklich Müll. Ich sag's eigentlich doch relativ häufig, aber das hier ist Müll. Also es ist wirklich einfach von vorne bis hinten Müll. Es gibt ganz, ganz wenige Karten, die überhaupt Play im Pioneer sehen. Das ist unterirdisch davon. Und ich muss sagen, von dem, was ich da sehe, ich verstehe nicht, wie daraus Pioneer werden soll.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, wo fängt man da fast an? Also im Endeffekt, ein großer, sag ich mal, Aufschrei kam natürlich aus der Reddit-Fraktion, die einfach kritisiert, dass offensichtlich mit dieser Explorer Anthology ankündigend halt Wizards of the Coast kein großes Interesse hat, Pioneer schnell auf Arena zu bringen. Es wirkt mehr so nach der Salami-Strategie, ein Scheibchen nach dem anderen. Und das ist halt einfach was sehr frustrierend ist, weil so viele Arena-exklusive Produkte gibt es ja nicht. Und wenn du dann dazwischen noch ein Herr der Ringe reinprogrammieren musst und dann das neue Standard-Set, was wieder alles bricht, und dann vielleicht noch irgendwie Alchemy-Karten programmieren kannst, gibt es nicht so viele Slots, wo du alte Karten mit reinnehmen willst. Also es gibt halt die Remastered-Sachen von Amonkhet, Shadow of Innistrad und Kaladesh, die es gab, die auch ganz nett waren. Das war auch ein nettes Draft-Erlebnis mal so zur Abwechslung. Aber so Explorer-Anthologies, die sollen halt eigentlich, oder so haben viele Leute das aufgenommen, ich halt eben auch, diese Top 99, also die 99% der Karten, die halt in Turnieren gespielt werden, die sollen halt auf den Klienten kommen. Also ob der jetzt eine random Draft kamen oder ankamen aus, keine Ahnung, Battle for Zendikar drin ist, ist jetzt auch erstmal egal. Aber eben das war meiner Meinung nach so ein bisschen der Claim von den Explorer Anthologies. Und wir haben es beim letzten Mal ja schon besprochen, da hatten wir einen Abbot of Carol Keep, der relativ nutzlos da sitzt, weil der nirgendwo Play sieht. Wir haben Cyclonic Rift, wo wir natürlich wissen, okay, Historic Brawl, aka Commander of Arena, ist halt da einfach drin. Und das ist halt einfach, das geht halt so weiter. Ich würde einmal kurz einfach alle Karten vorlesen und danach gehen wir auf einzelne Sachen rein. Wie gesagt, Cyclonic Rift, Abbot of the Carol Keep, wir haben Shrapnel Blast, wir haben Sylvan Scrying, wir haben Eidolon of Blossoms, Court of Calling, Worldspine Worm, Judge's Familia, Golgari Charm, Simic Charm, Izzet Charm, Gruul Charm, Oz of Charm, Voice of Resurgent, Deathrite Shaman, Obsedat, Ghost Council, Omnath, Locus of Rage, Xenagos, God of Revels, Akordas Shield, ja, wirklich, Akordas Shield, Canopy Vista, Cinderglade, Smoldering March, Sunken Hollow, Prairie Stream und Thespian Stage. Und ja, das sind alle 25 Karten, alle 25 Slots ausgefüllt. Und in keinem dieser Slots haben
alles
wir
Stable. Alles Stable.
Auf jeden Fall, ey. Wann habt ihr das letzte Mal ein Pioneer-Deck gesehen, was nicht Akordas Shield gespielt hat?
Oder Omnath, Locus of Rage.
Ja, ja, oder Obsidat, Ghost Council. Das ist halt ich finde das
unterirdisch.
Es ist so unfassbar enttäuschend, diese Anthology. Ja, aber ich meine, keine Ahnung, übertreibe ich an der Stelle oder ist die Kritik gerechtfertigt oder wie siehst du das?
Man muss das so sehen. Wenn es dieses Pack jetzt gäbe, für den Preis, mit diesen Karten drin, für Pioneer-Spieler,
ja,
würden sich Pioneer-Spieler dieses Pack kaufen?
Die Antwort ist ziemlich einfach. Meinst du?
Ja, ziemlich einfach. Nein.
Nee.
Niemand würde dieses Pack kaufen. Außer natürlich, sie würden es so günstig machen, dass Cyclone Rift, Worldspine Worm und so weiter den Preis widerspiegeln. Aber wenn man jetzt sagt, das sind alle Staples in Pioneer. Also wir haben Sylvan Scrying, ja, das wird gespielt. Und wir haben Thespian Stage und wir haben die Tablands manchmal. Also Sunken Hollow und Prairie Stream vor allem. Manchmal, wirklich manchmal. Und ich glaube, dann hört's auf. Is it Charm? Ja. Stimmt, im Is it Phoenix. So. Und das weiß ich. Und ich bin jetzt nicht der Pioneer-Experte.
Ja.
Muss man echt sagen, ja. Aber wenn selbst ich da sehe, dass da nur Müll drin ist, dann muss Wizards das doch auch realisieren. Die haben doch so viele Datenbanklisten vorliegen.
Ja.
Von Turnieren, von Pioneer-Turnieren, von Online-Turnieren und so weiter und so fort. Die haben doch alles da liegen. Und dann sehen die natürlich die Top-Karten und denken sich, ja, Schrapnell-Explosion. Die haben wir lang nicht mehr.
Ja. Also, vor allen Dingen, das Ding ist, ich sag mal so, diese Offenheit auch für andere Formate was drin zu haben, so ein Cyclonic Rift oder ein Court of Calling, das kann ich ja nachvollziehen, weil das hatten wir auch in den anderen Anthologies. Da gab es auch immer Karten, wo man sagt, okay, ist jetzt nicht super Pioneer-relevant, kann man vielleicht ein Tier-X-Deck draus bauen, so einfach so aus Fun. Das soll ja auch da sein, so, ne? Aber es ist schon ein extrem schlechter Scherz für das Lotofield-Deck, Sylvan Scrying und Thespian Stage drin zu haben, aber nicht Hidden Strings. Also einer der essentiellen Parts dieser Combo. Sonst das gesamte Deck, glaube ich, mehr oder weniger auf dem Klienten drauf. Und das ist halt einfach ein ultra schlechter Scherz. Ein noch schlechterer Scherz ist die Gilden-Charms, Golgari-Charm, Simic-Charm, Izzet-Charm, Gruul-Charm und Ozoth-Charm mit reinzunehmen. Okay, Izzet-Charm wird in Phoenix ab und zu oder wurde mal gespielt, aber das eigentlich, ja, momentan am meisten gespielte Charm überhaupt, wenn man überhaupt Charms spielt, ist halt Boros Charm, was ja selbst in halt Modern Burn gesehen wird und das ist nicht drin. So. Es gibt sogar, wir haben sogar also der Backlash war so laut und so schlimm, dass sich eine Person von Wizards of the Coast auf Reddit tatsächlich dazu geäußert hat und gesagt hat, dass man, wie ja bei jedem Set, sich eben auch auf andere Spieler, dass man sie mit einbeziehen möchte und dass es ja noch dieses Jahr mehrere Möglichkeiten oder zwei weitere Möglichkeiten geben soll, Pioneer-Karten auf Arena zu bekommen. Wo ich auch mal sagen muss, also habt ihr sie eigentlich noch alle? Also es ist ja kompletter Bullshit, dann so ein Produkt Explorers Anthology zu nennen, weil das auch Karten beinhaltet für Formate, die nicht Explorer sind. Und das Ziel von Explorer per Definition ist ja Pioneer Light, das soll Pioneer werden. Und keine Ahnung, ich wäre, also hätten sie, sagen wir mal, also auch noch ein großes Ding, was fehlt auf Arena ganz nebenbei, spielt fast jedes blaue Deck, sind die Delve Spells, der Treasure Cruise und Dig Through Time, zwei super, super, super wichtige Karten für die Identität für Pioneer, meiner Meinung nach, weil die hast du halt einfach, auch in Modern und Legacy sind die zu stark.
Kein Pioneer anderen Format.
Genau, und Pioneer kannst du sie halt spielen und sie sind halt super gut, aber nicht broken. Und es ist halt eine Erfahrung, die du sonst nicht machen kannst. Und die fehlen halt einfach. Und ich denke mir so, ohne einen Fahrplan, ohne diesen, was wir früher mal hatten, wo auf so einer Map irgendwie hieß, so For Future Project Pioneer Masters oder so, ohne irgendwie sowas in der Art, finde ich es halt sehr schwer, noch den Aussagen zu glauben, dass jetzt in den nächsten Pioneer-Möglichkeit auf Arena, dass da jetzt aber alles drin sein wird, weil offensichtlich lasst ihr euch Zeit. Dann ist halt in der nächsten Anthology ist mal ein Dixel-Time drin. Dann lasst ihr euch noch mal eine irgendwie durch die Lappen gehen, oh hoppla, dann ist halt in, keine Ahnung, Explorer Anthology 5 dann Dixel-Time drin. Oder wie soll das laufen? Also, es ist einfach schade, dass sie sich wirklich auf die volle Monetization stürzen und nicht mal dem Klienten irgendwas gönnen wollen. Und keine Ahnung, halt Judges Familia, what the fuck, Abbot of the Carol Keep, so, das sind ja nicht mal Karten, die irgendwo Play sehen. Also, ach, keine Ahnung. Es ist halt einfach ein Rent-Thema. Also Accorder's Shield ist halt das absolute Meme. Eine Uncommon, ja, da hätte halt ein Hidden Strings einfach sein müssen, meiner Meinung nach. Da gibt's einfach keinen Weg dran vorbei. Und ich muss sagen, von meiner Seite aus ist halt, sind die Leute zu Recht einfach sauer, weil das geht halt einfach gar nicht. Und ich meine, wenn wir uns noch mal ganz kurz die Historic Anthology halt eben angucken, da klappt es ja auf einmal. Da hast du halt, klar, Historic ist halt ein Non-Format, da hast du jetzt keine Parameter, aber Primeval Titan freuen sich die Leute drüber, Bloodbraid Elf freuen sich die Leute, Tooth and Nail freuen sich die Leute. Du hast halt den Horizon Land Cycle, also Fiery Island, Sunback Canyons, Silent Clearing halt drin. So, wie gesagt, die ganzen Titans, Vendilion Click, Giver of Runes, einfach so diese ganzen klassischen Good Old Commander-Karten. So. Und da sind einfach, glaube ich, alle Leute happy. Ich glaube, da gibt's jetzt auch nicht so viel zu mosern. Sword of Fire and Ice ist auch geil. Aber ja, wenn eine Anthology ein Ziel hat, dann schaffen sie es dann auf einmal nicht mehr, das zu verfolgen, sondern keine Ahnung.
Das ist Wahnsinn.
Vielleicht muss sich einer bei Wizards of the Coast mal mit dem Arena-Team zusammensetzen, einfach mal kurz erklären, was man so in Pioneer spielt und warum. Und dass halt ein Judges Familia vielleicht wirkt wie eine Karte wie Mausoleum Wanderer, dass man die ja spielen kann, aber nicht gespielt wird, weil es einfach kompletter Bullshit ist. Also, ja, ach, keine Ahnung, keine Ahnung. Aber wie seht ihr das mit der Explorer Anthology? Sagt ihr, zumindest zwei oder drei Pioneer-Karten sind besser als keine Pioneer-Karten. Werdet ihr euch die Explorer Anthology holen oder nicht? Schreibt es uns sehr, sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, das führt uns doch schon zum Ask Us Anything. Marc, wo können die Leute denn Fragen stellen, um sie im Podcast von uns beantwortet zu bekommen?
Ihr könnt in den Shownotes oder unten in der Videobeschreibung nachschauen und dort den Link zum Discord finden. Im Discord haben wir mittlerweile 600 plus fabelhafte Personen, die den Discord sehr hart beleben.
Ja,
sehr, sehr cool. Und da gibt es den Bereich Radio Ravnica / Gamery und dort könnt ihr unter dem Bereich wunderschön in Ask Us Anything eine Frage einschreiben. Bitte eine Frage pro Post, damit wir die anständig abmachen können. Wenn ihr 5, 6 Fragen in einen Post macht, werden wir den sehr wahrscheinlich nicht beantworten. Ja. Und wir schaffen es auch nicht immer, alle gleich zu machen. Also habt ein bisschen Geduld mit uns. Wir kommen irgendwann durch die alle Fragen durch. Wenn ihr eine dringende Frage habt, stellt sie an die Community. Die antwortet meistens schneller als einmal die Woche.
Ja.
Und ansonsten gerne da reinschreiben, alles Mögliche von, wir hatten schon von Lieblingsfarbe bis hin zu Lieblingskarte. Dementsprechend Ask Us Anything ist hier wirklich up to date.
Genau, und Ask Us Anything kann man direkt auch schon starten mit Mario Neumann. Der fragt, wenn es bei euch schnell gehen muss, was kocht ihr euch? was sind so deine, ich sag, ist es schon Guilty Pleasure oder ist es einfach nur halt ein hastiges Essen?
Also ich hab ne, so mal vor, so ein Blackie-Rezeptbuch zu machen.
Und Blackie Cooks. Das wäre ja geil. Ja, Blackie
Cooks, wenn ich irgendwann mal berühmt bin. auf jeden Fall ist das tatsächlich eine Sache, wo ich sage, oh, da bin ich nicht stolz drauf. Aber wenn es wirklich, wirklich schnell gehen muss, dann gibt es so Fertigreis von Uncle Ben's oder so, ist es, glaube ich. Oder generell irgendeine andere Marke. Fertigreis gibt es in allen möglichen Marken. Mhm. Meistens den Toskana, da ist so ein bisschen Tomate drin und da einfach Pesto drüber. Heißer Reis mit Pesto ist fast dasselbe wie Nudeln, ist in zwei Minuten in der Mikrowelle gemacht und gib ihm. Das ist so, dass wenn es wirklich schnell gehen muss, dann gibt es Reis mit Pesto.
Ja.
Aber da auch nur ganz kurz, das mit Paprika-Pesto. Nur dieses komische Paprika à la Calabrase oder wie das heißt. Nur das.
Das klingt tatsächlich ziemlich geil. Ich weiß gar nicht so. Was halt immer ganz schnell geht, ist halt Spaghetti Bolo. Eigentlich haben wir auch dazu immer alles dabei, also immer eine Dose gehackte Tomaten, immer Soja-Gestreusel als Hackersatz so. Das ist halt, das geht immer klar.
Aber das geht schnell bei dir?
Also das geht schon relativ zügig.
Zwei Minuten. Also
ja, okay, so schnell ist es vermutlich.
Wenn 5 bis 10 Minuten anfangen zu kochen, ja, dann kann ich dir richtig schöne Sachen in 5 bis 10 Minuten zaubern.
Okay.
Wenn du sagst, du hast maximal 3 Minuten Zeit, was gibt's?
Dann wird es wahrscheinlich irgendeine Schnitte Brot sein oder sonst irgendwas. Okay, also so richtig was Warmes irgendwie dann derzeit zu kochen, das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Also ich hatte mal eine Zeit, wo ich halt wirklich nahezu fast täglich Sushi gegessen habe, wo ich halt diese ganzen kleingeschnittenen Gurken, Salatblätter und auch Tofu da hatte. Da kann man sich halt super schnell mit Hummus und so einen Wrap zusammenwerfen. Das ist halt dann wirklich, ne, du legst diese Tortilla eben auf den Toaster, machst die halt an, machst sie ein bisschen warm so. Und schmeißt dann einfach Hummus drauf, die ganzen Zutaten drauf, ein bisschen Salat, zurollen, fertig. Das wäre vielleicht noch das Schnellste. Aber ja, sonst, die meisten Gerichte, die ich dann koche, wenn ich denn koche, dann ist es halt tatsächlich nur so eine halbe Stunde maximal so. Mhm. Aber sehr spannende Frage. Also ich überlege ja tatsächlich an vielleicht dem einen oder anderen Kochvideo, weil ich glaube, viele Leute denken immer zum Beispiel von Sushi, dass es super komplex ist, aber ist es halt gar nicht.
Ja, und absolut nicht.
Das ist halt was ich, glaube ich, gerne mal zeigen würde.
Vielleicht sollen wir uns zusammentun und einfach so eine Radio Ravnica Cooking Show.
Das wäre witzig. Kochen auf Ravnica. Das habe ich, bastlich Logo machen wir. Dann haben wir noch eine Frage von Balu, der fragt, auf welcher Seite gehört die Bibliothek? Rechts oder links? Also wahrscheinlich, wohin stellt man sie auf der Playmat? Hast du da eine präferierte Seite?
Absolut, rechts. Rechts oben und zwar quer. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Darunter kommt der Gravechart, weil ich ziehe mit rechts, ziehe sie über den Tisch und brauche sie dann in der Hand.
Ja. Ja, bei mir eigentlich auch. Ich habe sogar lustigerweise so im Stream und halt, wenn ich Gameplays mache oder so, kann man es ja auch sehen. Wir haben ja Radio Ravnica Playmats gedruckt. Da habe ich halt genau dieses Layout auch gemacht, wo man quasi rechts dann diese Aussparung quasi hat. Und ich finde, das ist eine sehr angenehme Art für Rechtshänder. Aber ich kann auch, also ich habe tatsächlich auch schon überlegt, wie man das irgendwie designmäßig für so eine Playmat machen kann, dass beide Seiten irgendwie geht, aber ohne, dass es komisch wirkt. Und das ist halt momentan noch so ein Ding, wo es, glaube ich, nicht wirklich geht. Da müsste man, glaube ich, eine Rechts- und Linkshänder-Variante
machen. Man könnte es auf der anderen Seite so machen, dass es so aussieht, als wäre es die Command Zone. Da kann man es aussuchen, ob man die Command Zone links oder rechts hat. Aber prinzipiell ist es ja so, selbst Rechtshänder, ich kenne genug Rechtshänder, die dann auch die linke Hand benutzen zum Ziehen.
Ja.
Und genauso interessant ist auch die Frage, fächert man nach rechts auf oder nach links mit der Hand?
Oh,
weil
das
machen Spieler anders. Und das sind einfach Sachen, die wirklich, wirklich interessant sind.
Ja, ich mache das halt immer so, dass ich die Malerkosten meistens sehen kann. Also nach rechts auf, glaube ich.
Genau, und ich tatsächlich nach links. Ich fächer das
dann
nach links auf.
Das sind aber so kleine so Mannerisms, die sich, glaube ich, jeder individuell irgendwie reinbringt. Ist auf jeden Fall eine spannende Karte. Das sind so Kleinigkeiten, die ich immer sehr, sehr spannend finde.
Yes.
Dann haben wir vom Tolsimir die Frage, wie reist ihr mit Magic the Gathering Karten? Wie verreist ihr mit Magic the Gathering Karten? Handgepäck oder Aufgabegepäck? Und gab es am Flughafen schon mal Probleme mit Deckboxen? Wie machst du das? Kommt das bei dir in den Koffer oder in den Rucksack?
Also ich bin früher sehr, sehr oft nach Österreich geflogen und habe da immer Magic-Karten dabei gehabt. Damals noch in so Metallboxen.
Und oder haben sie sich gewiss gefreut?
Genau, das gab jedes Mal Ärger. Deswegen habe ich sie direkt beiseite gelegt, geöffnet und mit aufs Band geschoben, dass die wirklich von oben schon direkt sehen konnten, okay, da sind einfach nur Karten drin. Das war dann ziemlich einfach, dadurch die Kontrollen zu kommen. Mittlerweile würde ich es einfach mit anderen Boxen machen, nicht mehr mit Metallboxen. Aber ich würde es niemals in Gepäck geben, was irgendwie aufgegeben wird. Ich würde meine Karten immer im Handgepäck mitnehmen. Da bin ich einfach zu, ja, wie nennt sich das, wenn man paranoid, ja.
Wie nennt man aber diesen Zustand, wenn man wie ein paranoid, ach so, paranoid, ja. tatsächlich ist es bei mir sehr schnell beantwortet mit Handgepäck, weil ich grundsätzlich versuche, immer mit Handgepäck zu verreisen. Also, ich hatte noch keinen Aufenthalt, der irgendwie beinhalten würde, dass ich irgendwie eine längere Zeit, also sagen wir jetzt mal, ich würde für ein halbes Jahr irgendwie in die USA reisen oder so und da irgendwie arbeiten oder so, dann würde ich natürlich Aufgabegepäck machen und dann würde ich aber vermutlich je nach Wert halt wirklich die wertvollsten Sachen immer ins Handgepäck tun, einfach nur, weil ich dieses Gefühl von, ich habe einen Blick drauf, ich kann immer sehen, was passiert. Meistens habe ich auch irgendwie einen Laptop oder sowas im Rucksack dann im Handgepäck drin. Aber ja, dadurch, dass ich halt sonst nur mit einem Rucksack, mit einem zugegebenermaßen relativ großen Rucksack, aber eigentlich immer mit einem Rucksackreise kommen auch da die Magic-Karten drin. Und ja, gab es da schon mal Security-Check-Probleme? Bei mir war auch immer so, ja, die Leute meistens sind nicht gewohnt, dass es Plastikboxen gibt, die so ganz unscheinbar ganz unten oder so in den Sachen so mit drin sind. Und dann wird da rausgeholt, ich werde fragend angeguckt und dann sage ich immer so, ja, es ist Collectible Card Games oder Playing Cards oder irgendwie sowas. Und meistens kommen wir damit durch.
Aufgemacht. Tatsächlich war es bei mir schon einmal so, wo es außerhalb der EU ging, wo tatsächlich angefangen wurde, Werte von Karten zu checken. Das war damals zum Glück noch nicht so relevant, weil die waren noch sehr günstig. Deswegen kann ich euch den Tipp geben, es gibt Möglichkeiten zu checken, welche Karten ihr mit rausnehmt aus der EU und welche ihr einführt in die EU. Wodurch ihr sagen könnt, hey, die habe ich schon aus Ding mitgebracht. Ja. Die habe ich mitgebracht, die muss ich jetzt nicht nochmal versteuern.
Ja. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ab den gewissen Karten muss man sich da wirklich mit auseinandersetzen, ne? Okay, dann haben wir noch eine Frage von Kichiro. Dort wird gefragt, hey, zunächst mal vielen Dank für eure tollen Videos. Sehr, sehr gerne. Robin, ich habe gesehen, dass du vor einiger Zeit deinen Bachelor gemacht hast. Darf ich fragen, in welchem Bereich? Ich übertrage die Frage auch mal auf dich, weil ich weiß, du hast ja auch studiert. Bei mir war es tatsächlich der Bachelor in Medienwissenschaften. Also da, wo wir uns auch wir haben uns gar nicht über das Studium kennengelernt, sondern wir haben uns über den Local Game Store kennengelernt, obwohl du im Bereich der Medienwissenschaft gearbeitet hast. Aber ja, was hast du denn studiert?
Lehramt. Bei mir, ich bin, wenn ich nichts werde ich Lehrer. Und Fächer waren Religion, Philosophie und Mathematik bis zur 8. Klasse, wird mir angerechnet. Das habe ich ursprünglich mal studiert. Wir haben ja beide auch eine Ausbildung vorher gemacht.
Ja.
In meinem Fall Informatiker.
Ich war Verwaltungsfachangestellter. Yes. Wer sich das auch vorstellen kann.
Ja, genau. Das ist bei mir beim Informatiker genau dasselbe. Und genau. Und mittlerweile arbeiten wir in völlig anderen Bereichen dementsprechend.
Ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage. Und danke dir dafür. Wir haben dann, lass uns mal noch eine letzte, glaube ich, mit reinnehmen. Vom Dragon Lord, der schreibt, wie erklärt ihr einem neuen Spieler, einer neuen Spielerin den Stapel, also the Stack, und wie dessen Verrechnung abläuft? Das ist auch immer eine sehr spannende Frage, weil da hat ja Magic the Gathering als Kartenspiel einen sehr einzigartigen Umgang mit, weil es nicht immer so Instant-Interaktion da gibt.
Ja. Meiner Meinung nach ziemlich einfach. Ihr legt Karten in die Mitte übereinander. Also ihr legt eine Karte in die Mitte, dann wird die nächste Karte, die darauf reagiert wird, oben drauf gelegt. Also wirklich nicht nur wie erfahrene Spieler das machen, so Kante auf Kante oder so, sondern wirklich literally die physische Karte auf die andere physische Karte drauf.
Ja.
So dass man die untere Karte erstmal gar nicht mehr sieht. Und dann baut ihr den bis nach oben hin auf und dann fangt ihr von oben an runterzunehmen und sagst, okay, möchtest du noch mal was oben drauf legen? Nein, dann nehmen wir die nächste runter. Möchtest du was oben drauf legen? Nein, dann nehmen wir die nächste runter. Ja. Und so könnt ihr zumindest erklären, wie der aufgebaut und abgebaut wird. Jetzt wird es natürlich komplizierter, wenn man mit einem Counterspell die Karte da runter, die vierte Karte von unten oder so countert. Aber wenn man es jetzt wirklich einem Anfänger einfach erklärt, wie ein Stack funktioniert, legt physische Karten übereinander, so dass man darunter die Karte gar nicht erst sieht, sondern sagt, jetzt gehen wir von oben nach unten durch. Und dann steht auch Counter-Target-Spell. Das heißt, man nimmt die Karte runter und sagt, jetzt darf ich einen Zauber von diesem Stapel, eine Karte von irgendwo entfernen. Und dann entfernt ihr die physisch aus dem Stapel schon mal und geht dann weiter im Stack. Und so funktioniert das, glaube ich, am besten.
Ja, genau. Also ich würde das so unterschreiben, vielleicht noch mit dem Hinweis, dass man darauf hinweisen soll, dass Kreaturen und auch Planeswalker oder sowas auch als Spells gelten in dem Kontext, weil das finde ich oder habe ich auch persönlich erst super spät gecheckt, dass halt, wenn über Zaubersprüche geredet werden, nicht nur Hexereien und Instants gemeint werden, sondern tatsächlich alles, was auf dem Stapel sein kann und alles, was halt nur auf dem Stapel sein kann. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Aber sonst, ich glaube, so habe ich es auch gelernt. Also ich glaube, man hatte auch so quasi, ne, man sagt so das Last-Come-First-Serve-Prinzip, also von oben nach unten durchgearbeitet. Und dann klappt das schon. Also viel kommt, glaube ich, auch durch einfach mehrfachen Spielen. Und ich meine, so Judge-Tower-mäßige Interaktion hat man ja in der Regel nicht bei so einer Casual-Runde. Aber ja, ich würde sagen, damit hätten wir es soweit für die Folge 201 von Radio Ravnica. Wenn ihr Fragen habt, die wir an dieser Stelle beantworten sollen, dann schreibt es uns sehr, sehr gerne ins Discord, in Ask Us Anything. Gerne halt immer eine Frage pro Absatz, damit wir die uns schön abhaken können. Wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun, indem ihr das Video liked, das Video kommentiert und auch eben uns abonniert, jeweils auf unseren individuellen YouTube-Kanälen und natürlich auch bei zum Beispiel Spotify oder bei anderen Apple Podcasts oder sonstige Podcast-Anbieter. Gerne 5 Sterne bewertet, gerne auch höher bewertet, wenn es denn geht. Ansonsten haben wir auch noch Social Media, das wäre einmal Instagram und auch Twitter, da sind wir beide vertreten. Wir müssen mal gucken, wie es ist, wenn Threads tatsächlich so ein Ding wird. Ich kann es kaum erwarten, von Twitter Threads abzuspringen.
Da gibt es ja noch Threads, Blue Sky und so weiter und so fort. Es gibt ja tausende Sachen.
Ja.
Wenn ihr draußen eine Idee habt, wie man mit einem Social Media Post auf allen Social Media postet und auch nur ein Postfach statt 50 hat, hookt uns ab, redet mit uns, das wäre ein ideales Projekt.
Und bitte, 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 Gesellschaft, einigt euch bitte, dass wir jetzt alle kollektiv einfach Twitter verlassen und diese Shitshow hinter uns lassen. Das wäre mein persönliches Anliegen. Aber was keine Shitshow ist, ist unser fabelhafter Sponsor, und zwar Holy, der Energy- und Eistee-Ersatz für euch. Und ihr könnt uns unterstützen und gleichzeitig geile Getränke bekommen auf weareholy.com/Radio Ravnica. Und mit Ravnica 10 bekommt ihr 10%, mit Ravnica 5 Euro Rabatt auf alles, was ihr da einkauft, beziehungsweise die 5 Euro natürlich nur, wenn ihr Neukunde seid. Aber vielen, vielen Dank an Holy fürs Sponsoring und natürlich einen besonderen Dank an unsere Unterstützer bei Patreon. Hier genannt ist Badass Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Fixie H, General Götterspeise, Jan Web, Siren und Sascha H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer spannenden Ausgabe von Radio Ravnica. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.